Deutschlandfunk. Der Tag.
Diese menschgemachte Umweltkatastrophe hat nur einen Angreifer, und das ist der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine.
Ich geb's zu, das ist ein O-Ton, der zum Einstieg in den Podcast vielleicht ein bisschen irritiert, aus Gründen, in dem aber viel drin steckt. Also in der Kernaussage der Bundesaußenministerin, und zwar: auch wenn noch unklar ist, wie der Staudamm Kachowka genau zerstört wurde, unterm Strich ist auch das eine unmittelbare Folge des russischen Angriffskriegs. Und der führt eben jetzt zu einer echten Umweltkatastrophe. Mit krassen, auch langfristigen Folgen. Und eine zentrale Anlaufstelle, quasi eine 110, die soll es bald geben für die vielen KommunalpolitikerInnen, die beleidigt, bedroht, angegriffen werden. Hilft das? Und wie viel Gewalt verträgt eigentlich eine Demokratie? Der Tag am 7. Juni 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Was manchmal etwas untergeht, wenn von den Folgen des Ukraine-Kriegs gesprochen wird, das sind sicher die massiven Umweltschäden und Folgen für das Klima, die das hat. Ist ja auch völlig klar, erst einmal steht das menschliche Leid im Fokus, im Mittelpunkt, die unmittelbaren Folgen auch. Aber langfristig hängt natürlich beides zusammen und manchmal sogar ganz unmittelbar. Und das zeigt aktuell eben die Zerstörung des Staudamms Kachowka in der Ukraine. Der ukrainische Außenminister hat jetzt getwittert, sein Land stehe vor einer großen humanitären und ökologischen Krise. Da hat er sicher recht. Sprechen wir drüber mit Peter Sawicki, der die Region als Osteuropa-Experte und Corri in unserem Studio Warschau im Blick hat. Hallo Peter, schön, dass du in der Leitung bist.
Ja, hi Sarah.
Nimm uns doch mal so gedanklich mit und beschreib uns mal, welche Region da aktuell unter Wasser steht. Wie sieht's da aus? Ja, damit wir mal so eine Vorstellung bekommen.
Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Kilometer, Quadratkilometer das sind. Ich hatte irgendwo eine Illustration gesehen, wo man die Gesamtfläche von Berlin daneben gelegt hat. Das geht auf jeden Fall darüber hinaus, wenn man sich da auch dieses Flussdelta so mal dann ungefähr vor Augen hält. Also Berlin plus X, so ungefähr kann man sich das in Ansätzen ausmalen. Und die Bilder, die Videos, die man hier so sieht, in den Medien, teilweise in sozialen Netzwerken, das sind Bilder, teilweise wirklich einfach schlimme apokalyptische Aufnahmen, wie man das aus Flutgebieten leider auch schon kennt. Häuser, ganze Häuser, ganze Gebäude, die da sozusagen im Fluss, durch den Fluss geschwemmt werden, die da mitgerissen worden sind. Da, wo es etwas ruhiger ist, wo das Wasser dann aber, sagen wir mal, kniehoch ist, da sieht man Menschen zum Beispiel in der Stadt Cherson, die dann eben durch das Wasser warten, teilweise mit ihren Haustieren auf dem Arm, mit dem Nötigsten, was sie da irgendwie noch greifen konnten, Rucksäcken, einigen Koffern oder einfach nur sie selbst, so versuchen sich dann einfach irgendwie in Sicherheit zu bringen, vor allem in den Teilen der Stadt, die sich ein bisschen weiter Richtung des Flusses befinden. Da gibt es auch unterschiedliche Höhen in dieser Stadt und nur bestimmte Stadtteile sind vor allem betroffen, wie es heißt. Mhm. Und wie es aber in weiteren Dörfern aussieht, das kann man höchstens erahnen, vor allem auch auf der russisch kontrollierten Seite. Da haben wir sehr wenige Informationen, wie es da ganz konkret aussieht. Bisher gibt es ja keine offiziellen Angaben zu Toten oder Verletzten. Man muss wohl leider befürchten, dass mindestens auf der russisch kontrollierten Seite sich das noch ändern wird. Selbst die russischen Behörden sprechen davon, dass es derzeit, ich glaube, 7 Vermisste mindestens geben soll in der Stadt Nowa Kachowka. Vielleicht ein Beispiel noch, was man so illustrieren kann. Ein ukrainischer Militärblogger, der hat ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Das soll den Ort Solotsi zeigen. Der befindet sich auf der russisch kontrollierten Seite in der Region Cherson, und da schießt das Wasser durch diesen Ort geradezu, ich würde sagen, mindestens auf Brusthöhe. Und der Kommentar dazu unter diesem Video lautet: ja, dieser Ort, der ist quasi Teil des Flusses geworden.
Wahnsinn. Wahnsinn, wenn man ja das so hört, die Schilderung. Und dann natürlich die Befürchtung, dass es sogar noch schlimmer kommen könnte, dass vor allen Dingen es auch noch um Tote und Verletzte gehen könnte. Ist denn der Scheitelpunkt des Wassers schon erreicht oder steigt das weiter?
Das müssen wir befürchten, dass das noch weiter steigen wird. Es heißt wiederum auf russischer Seite, da muss man natürlich mehr oder weniger jede Information mit Vorsicht genießen, dass in der Stadt Nowakachowka, die sich ja in unmittelbarer Nähe zu dem ehemaligen Stausee, muss man fast schon sagen, befindet, dass da der Wasserpegel offenbar schon langsam sinkt, wobei der Pegel dort betrug gestern möglicherweise weit über 10 Meter. Insofern ist das auch relativ zu sehen. In Cherson, beziehungsweise Richtung Cherson, weiter flussabwärts, da scheint das Wasser weiter zu steigen. Das wird auch noch davon abhängen, wie groß der Schaden an dieser Staumauer tatsächlich ist. Die war oder ist 30 Meter hoch, wie es heißt. Und eine Information von heute ist, dass der Wasserstand im Stausee um 2,5 Meter niedriger ist im Vergleich zum Stand davor. Und wir wissen eben nicht, wie viel Wasser dann noch entweichen wird, wie hoch der Pegel dann noch weiter sein wird. Aber es heißt, der kritische Punkt ist noch nicht erreicht. Und wir werden wohl noch einige Tage mindestens eben eine starke Flutwelle, vielleicht auch mit steigendem Wasserpegel, beobachten müssen.
Also klar ist, eine große humanitäre Krise, aber eben auch eine ökologische. Das wird an dem Beispiel natürlich jetzt auch wahnsinnig eindringlich sichtbar. Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen durchgehen, was das für Folgen hat, die Zerstörung und das Wasser. Also vielleicht erstmal mit der Landwirtschaft angefangen. Also Russland versucht ja seit Monaten der Ukraine zu schaden, indem es da Getreideimporte blockiert. Und seitdem wissen wir, Ukraine war eigentlich mal die Kornkammer Europas, der Welt vielleicht sogar. Ist die jetzt einmal mehr in Gefahr?
Die Befürchtung muss man wahrscheinlich haben. Ja, man weiß im Prinzip gar nicht, wo man anfangen soll mit den wahrscheinlichen akuten und auch langfristigen ökologischen Schäden. Und was die Landwirtschaft angeht, da ist das offiziell bislang so, ist die Info zumindest so, dass 10.000 Hektar Agrarfläche allein auf dem ukrainisch kontrollierten Gebiet akut betroffen sind, möglicherweise unwiederbringlich zerstört. Das würde heißen, 10.000 Hektar Wüstenlandschaft würden dadurch entstehen. Dazu muss man wissen, dass diese Region Cherson in der Nähe des Schwarzen Meeres, dass da der Sommer immer besonders trocken, besonders warm ist und viele Gegenden in der Region, die können ohne diese künstliche Bewässerung, über dieses Bewässerungssystem, was bisher existiert hat, die können da gar keine Landwirtschaft betreiben. Es wird dort in der Regel sehr viel Gemüse angebaut. Cherson ist auch bekannt dafür, für Wassermelonen, für den Anbau von Wassermelonen dort. Das sind also so zwei kleine Beispiele. Dann kommt möglicherweise noch die Fischerei dazu. Es wird jetzt befürchtet, dass es ein großes Fischsterben geben wird, beziehungsweise das schon wahrscheinlich eingesetzt hat, dass wir dann werden beobachten müssen, wenn der Wasserpegel gesunken ist. Das liegt unter anderem daran, dass aus dem zerstörten Wasserkraftwerk, das ist ja, wie wir wissen, explodiert, das ist ja so der ursprüngliche, die Ursache gewesen, dieser Katastrophe, und dann ist die Staumauer dann auch zerbrochen. Mhm. 150 Tonnen Öl sollen mindestens aus diesem Wasserkraftwerk entwichen sein. Diese Flutwelle hat Mülldeponien, hat Friedhöfe erfasst. Auch das ist natürlich für die Umwelt, sagen wir mal, schädlich, um es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Und in diesem Zusammenhang kommt noch das Problem der Wasserversorgung.
Ja, Trinkwasser habe ich auch gerade gedacht. Öl, puh.
Ja. Ja, genau. Also ich hatte jetzt gesehen, dass Volodymyr Zelensky das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Personen direkt er da genannt hat, die unmittelbar betroffen seien. Aber was man schon sagen kann, ist, da gibt es schon offizielle Verlautbarungen, dass in einigen anliegenden Regionen, zum Beispiel in der Region Dnipropetrovsk, die befindet sich da in der Nähe, dass schon Wasser rationiert werden soll. Und das ist jetzt eben gerade mal die kurzfristige Folge. Was das langfristig für die Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung in dieser Region insgesamt bedeutet oder in den Regionen, das können wir alles noch gar nicht absehen. Sprich, viele hunderttausend Menschen könnten von all diesen Dingen betroffen sein.
Und du hast es jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen. Das betrifft ja auch die von Russland besetzte Krim. Da gab es ja vorher schon Probleme mit der Wasserversorgung. Haben wir auch immer mal wieder berichtet. Wie sieht's da jetzt aus? Kann man das überhaupt sagen oder ist das halt immer noch eine Blackbox?
Also ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Da gibt es noch keine Erkenntnisse, wie das akut dort aussieht. Die Ukraine hatte ja infolge der Annexion der Krim den Nord-Krim-Kanal, der da auch damit zusammenhängt mit dem Dnipro, mit dem Fluss Dnipro, blockiert. Und das hatte zu massiven Wasserproblemen auf der Krim geführt. Und eine der ersten Maßnahmen Russlands, als sie diesen Teil der Ukraine besetzt hatten, war diese Blockade zu entschärfen, beziehungsweise aufzulösen. So diesen Damm hat man dann in die Luft gesprengt, damit dieser Weg der Wasserversorgung wieder funktioniert. Und naja, zumindest mittel- und langfristig könnte das natürlich dann jetzt durch diese Problematik rund um diese Flutwelle wieder zu Problemen rund um die Wasserversorgung auf der Krim führen. Mhm. Da ist es aber noch zu früh, glaube ich, zu sagen, wie das genau aussehen wird.
Dann kommt die Gefahr durch Minen hinzu, ne, die jetzt auch natürlich durch die Wassermassen nach oben gespült werden, habe ich gelesen. Das ist ja Wahnsinn. Außerdem sprechen wir ja hier auch im Podcast viel darüber, wie wir das Pariser Klimaschutzabkommen überhaupt noch einhalten können. Jetzt habe ich gelesen, dass das Militär davon sogar explizit ausgeklammert ist, fand ich auch sehr interessant. Und auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist das natürlich ein Thema. Wie hoch ist denn der ökologische Fußabdruck überhaupt des Militärs und der kriegerischen Auseinandersetzungen in dem Land? Kann man das beziffern?
Nee. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, wenn man das versucht, auch nur in Ansätzen zu erfassen. In Ansätzen kann man das vielleicht versuchen, aber.
Und sagen, dass es hoch ist, ne?
Nicht so richtig. Ja. Ja, genau. Mhm. Vieles ist natürlich auch, naja, vieles ist immer wieder thematisiert worden, sagen wir mal so. Es sind ja alle möglichen Aspekte genannt worden, die dann manchmal ein bisschen dann hinten runtergefallen sind, wenn es eben dann um Beschuss und militärische Aspekte, um Angriffe, Drohnenangriffe auf Städte, auf Infrastruktur, auf Krankenhäuser und so weiter ging. Aber da kommen natürlich so Dinge wie CO2-Emissionen im Zusammenhang mit Kriegsgerät. Da geht es um den Spritverbrauch beispielsweise von Militärgerät. So ein kleines, banales Beispiel. Und das führt dann natürlich noch deutlich weiter. Bis hin eben zu den ganzen Giftstoffen, die ja auch davor schon freigesetzt worden sind. Und naja, und diese Katastrophe, die wir jetzt beobachten, die wird das wahrscheinlich das alles um ein Vielfaches potenzieren an Umweltproblemen, an Umweltfolgen, die garantiert, selbst wenn der Krieg morgen vorbei wäre, ja noch ganz lange anhalten werden.
Wir haben in der Folge, in der letzten Episode mit dem Kollegen Florian Kellermann auch thematisiert, wie es um das Atomkraftwerk Saporischschja steht. Da waren ja auch Sorgen einfach da, dass das gefährdet sein könnte, dass die Energiesicherheit, die Atomsicherheit da in Frage gestellt sein könnte. Gib uns da doch nochmal, was ist ja doch eine sehr wichtige Frage, gib uns da doch vielleicht nochmal ein Update. Wie steht's da?
Das Update bis hierhin lautet mehr oder weniger unverändert seit gestern, dass bis auf Weiteres, so heißt es auch von der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde, keine unmittelbare Gefahr für das Atomkraftwerk bestehe mit Blick auf Unfälle, Kernschmelze oder ähnliches. Man weist aber darauf hin, dass das Kühlwasser, was auch mit dem Stausee zusammenhängt, dass das sozusagen jetzt schon gefährdet ist. Das klingt zumindest so durch bei der Verlautbarung. Also es wird darauf hingewiesen, dass es noch ein Kühlbecken in der Nähe direkt am AKW gibt. Das würde vorerst ausreichen und dieses Reservoir, was es darüber hinaus gibt im Zusammenhang mit dem Stausee, das werde weniger und das dürfe auch einen bestimmten Punkt nicht unterschreiten. So, aber da muss man auch mit Blick darauf schauen, mit Blick auf das Atomkraftwerk, dass wir von dieser gegenwärtigen Entwarnung nur deswegen sprechen können, weil ja die Reaktoren abgeschaltet sind. Also dieses Atomkraftwerk ist mehr oder weniger in einem Ruhemodus, wird auf so einem Basismodus nur aufrechterhalten. Das heißt wiederum im Umkehrschluss, wenn man das AKW in absehbarer Zeit wieder hochfahren wollen würde, könnte man das wahrscheinlich gar nicht tun, weil nicht genügend Kühlwasser vorhanden ist. Das heißt also, das Atomkraftwerk wird in absehbarer Zeit wahrscheinlich keine oder so gut wie keine Energie produzieren und auch für die Energieversorgung weitgehend ausfallen. Mhm. Stichwort Energieversorgung ist auch mit Blick auf das zerstörte Wasserkraftwerk am das Kachowka Wasserkraftwerk natürlich auch ein großes Problem. Da können wir die langfristigen Folgen auch noch gar nicht absehen.
Peter, ich prognostiziere mal, dass wir hier an dieser Stelle nicht zum letzten Mal miteinander geredet haben werden. Das sind ja doch Ausmaße, die es rechtfertigen, dass wir immer mal wieder auch in die Ukraine und zum Staudamm gucken. Vielen Dank, Peter. Hass und auch verbale Gewalt im Netz, physische Gewalt, also wirklich körperliche Attacken gegen Kommunalpolitiker und Politikerinnen, das nimmt zu weiterhin, das steigt an und ist ein Riesenproblem natürlich für diese Menschen, die auf der, ich sag mal, und nenn's mal so, wie es ist, auf dieser untersten Ebene des Staates arbeiten, die am meisten Kontakt haben, ne, mit anderen Menschen, Bürgernähe, ganz groß geschrieben. Und dagegen will die Bundesregierung jetzt was machen, das ist unser Thema. Und warum sie das machen will, ja, was kann das besser illustrieren, als von den Betroffenen mal selber was zu hören. Gibt Zitat, ich könnte jetzt alle hier ins Podcaststudio einladen, aber war mir zu viel Aufwand, viel einfacher ist es doch einfach, Philipp, dich das mal einsprechen zu lassen.
Ist ja klar, ne? Immer schön einfach machen. Nein, es ist wirklich drastisch, nur zu meinem Hintergrund, es gibt eine Zeitung, ein Branchenmagazin, Kommunal, das richtet sich eben an diese kommunalen Entscheidungsträger und die haben eine Umfrage genau zu dem Thema unter Bürgermeister und Bürgermeisterin gemacht, fast 1000 haben von dieser Umfrage Gebrauch gemacht und die sollten eben auch mal in kurz zusammenfassen, was ihnen da widerfahren ist. Und jetzt lese ich einfach mal ein paar dieser Zitate vor. Zum Beispiel, an meinem Auto wurden die Radmuttern an meinem privaten PKW gelöst. Mehrfach. Oder ich bekam Morddrohungen. Ein Mann hat mich mit einem Messer bedroht. Die Tat wurde nur abgewehrt, weil eine Person dazwischen ging. Ich wurde von einer Frau nachts auf der Straße angegangen, weil ich mich an einer Kreisstraße gegen Tempo 30 ausgesprochen hatte und daher den Tod ihrer Katze zu verantworten hätte. Mir wurde nach einer Entscheidung im Stadtrat Hundekot in den Briefkasten geworfen. Oder ich bin bekennende Radfahrerin, daher wurde mir mehrfach die Luft aus den Reifen herausgelassen. Zudem wurde ich mehrfach durch Autos bewusst von der Straße abgedrängt, erlitt dabei zweimal mittlere Verletzungen. Ich könnte jetzt eigentlich immer so weitermachen. Die sind wirklich alle ähnlich drastisch. Es ist auf jeden Fall ganz schön erschütternd und auch ganz schön perfide, ne? Klar, Spitzenpolitiker, die sind geschützt, in gewisser Weise zumindest durch Bodyguards. Aber diese Menschen, die stehen, ja, wenn man so will, an der Front, blödes Wort, aber die stehen wirklich auf der Straße im Sturm,
mittendrin
und sind im Zweifel auf sich allein gestellt, irgendwo in der Peripherie.
Ja, das ist krass, wenn du sagst, diese Liste, die könnte sich noch ewig fortsetzen lassen. Das unterlegen ja auch Zahlen. Also eine Studie zum Beispiel aus dem Herbst, die sagt, dass jeder Zweite sowas innerhalb der letzten 6 Monate erlebt hat. Das ist schon, ja, das ist schon was. Das ist schon eine erhebliche Zahl. Und jetzt sagt eben das Bundesinnenministerium, okay, müssen wir ran. Wir planen da eine zentrale Ansprechstelle, eben genau für Betroffene, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und Henning Witzel, der weiß da mehr. Er saß mit am runden Tisch, um die Erfahrungen von kommunaler Ebene mit einfließen zu lassen. Denn er ist Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks junger BürgermeisterInnen. Bei ihm laufen also viele Fäden zusammen. Und ich freue mich, dass wir jetzt drüber sprechen können. Hallo, Herr Witzel.
Hallo, Frau Zerbak.
Also die Frage, warum es jetzt nötig ist, Kommunalpolitikerinnen und Politiker besser vor Gewalt und Hetze zu schützen, die kann ich mir nach dem Intro wohl sparen, oder? Es ist sehr nötig, ne?
Ja gut, ne? Also die Spannbreite geht von zerstochenen Autoreifen, Fackelmärschen vor dem Privathaus, Morddrohungen oder Schweineköpfe auf der Treppe des Privathauses. Da ist doch die ganze Bandbreite dabei, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind so die großen Fälle. Es gibt natürlich auch kleinere, die genauso belastend sind. Anzügliche Sprüche über die zu kurzen Röcke der Bürgermeisterin oder ein anderer Kollege aus unserem Netzwerk berichtete über das permanente Posten von Falschaussagen, die dann richtiggestellt werden mussten oder gar von Anzeigen wegen erfundener Dienstvergehen, auf die man dann natürlich erst recht reagieren muss oder Klagen auf Löschung von verleumderischen Posts, für die man dann auch noch mal erstmal in Vorkasse gehen muss. Das alles frisst Zeit und Nerven bei einem Job, der sowieso ziemlich anspruchsvoll und zeitaufwendig ist.
Ja, und der oft einfach im Ehrenamt ja ausgeführt wird, ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja, wobei jetzt unser Netzwerk natürlich sehr viele hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister umfasst. Es gibt auch Ehrenamtliche in der Tat, aber wie gesagt, alle eins, die Rolle ist geprägt von vielfältigen Erwartungen, die oft auch überfordern, die eine hohe Präsenz und Sichtbarkeit mit sich bringen, eine schlechte Work-Life-Balance und dann eben zusätzlich auch noch von Bedrohungen der eigenen Person oder gar der eigenen Familie.
Sie sind da mit sehr vielen Menschen eben im Austausch. Wie gehen die Betroffenen damit um? Also haben die wirklich alle ein Teflon-Cape zum Amtsantritt bekommen oder nimmt die das, also fasst die das auch persönlich richtig an? Könnte ich mir ja vorstellen, ne?
Ja, natürlich fasst einen das an. Also es ist erstmal so, wenn einem das passiert, ist man erstmal schutzlos, weil man rechnet ja nicht damit. Man muss vielleicht vorwegschieben, fast alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Netzwerk betonen immer wieder, und zwar sehr, sehr deutlich, dass sie eigentlich den tollsten Job der Welt haben. Und gleichzeitig passiert einem dann sowas. Und da ist man dann einfach auch oft ungeschützt. Und dann braucht man Hilfe. Und da muss man sich dann, da bereitet man sich eben nicht drauf vor. Und darum ist zum Beispiel auch dieser einheitliche Ansprechpartner so wichtig, weil man, es gibt ganz viele Hilfsangebote schon in jedem Bundesländern unterschiedlich strukturiert. Aber wie gesagt, das lernt man ja nicht vorher auswendig, wenn es dann mal passiert, sondern wenn es mal passiert, muss schnell gehen und dann braucht man so einen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, der einen dann auch weitervermittelt.
Bevor wir da auf die neue Anlaufstelle zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, was das auch für Folgen hat. Also Sie haben das ja gerade schon anklingen lassen. Also wie verändert das einen Job, der ja eigentlich Bürgernähe in der Arbeitsbeschreibung hat? Was macht das mit denjenigen, die das erleben mussten?
Naja, sich zurückziehen ist eigentlich keine Option als Bürgermeister, weil dann braucht man den Job nicht weitermachen. Es gibt auch die Fälle derer, die den Job nicht weitermachen. Also ich habe letztens mich mit einem jungen Bürgermeister, einem 37-jährigen Bürgermeister unterhalten, der jetzt nicht mehr für eine zweite Amtszeit kandidiert hat. Erstmal als Gründe wegen der Familie und der Zeit, die man mit den Kindern verbringt. Aber im Gespräch kam auch schon so raus, naja, der Ton ist härter geworden und will man das wirklich sich und der Familie zutrauen und zumuten, noch weitere 7 oder 8 Jahre für eine zweite Amtszeit dann halt mitzumachen. Und da ist jetzt nichts ganz Gravierendes vorgefallen. Also ne, die Autoreifen sind noch ganz, die Fackelmärsche waren auch nicht vom Haus, aber es ist so, dass es natürlich belastet und irgendwann sagt man oder der ein oder andere, nee, es reicht. Wichtig ist halt auch, dass man ja Resilienz entwickelt. Unser Netzwerk hat halt den Vorteil, ich hatte eben von den Schweineköpfen auf der Treppe des Privathauses schon mal in der Aufzählung berichtet. Das war ein junger Kollege aus Bayern und dann kam in unserem Chat die Fotos, guckt mal, was mir heute Morgen passiert ist. Mein 5-jähriger Sohn wollte schon zum Auto, weil ich ihn zur Kita bringen wollte und findet das. Und dann hat er halt auch sehr viel Zuspruch in unserem Chat bekommen. Und hat im Nachgang dann gesagt, das hat ihm einfach unheimlich geholfen, dass er eben mit diesem Schock nicht alleine war, dass er sich mit Leuten austauschen konnte, denen das ja gleich auch passieren könnte. Mhm. Die haben ja auch wirklich ehrlich mitgelitten. Und das hilft dann auch schon.
Das leuchtet total ein. Mir kommt da ein Rat in den Kopf, der in dem Zusammenhang auch oft genannt wird, zu sagen, macht da öffentlich, was euch passiert, zeigt das an, ne? Und aber geht vor allem auch, macht das transparent in der Öffentlichkeit. Da stelle ich mir aber auch sehr schwierig vor, so je nach Bedrohung. Und auch diese Statements, die der Kollege Philipp vorhin eingelesen hat, die standen da alle anonymisiert. Also die Schwelle ist schon hoch, oder?
Es ist auch ambivalent. Also auf der einen Seite, ja, man muss es öffentlich machen, dass das passiert ist und dass das nicht geht. Ob man das mit Nennung der Person öffentlich machen soll, das sehe ich auch nicht so, weil, also vielleicht ein Beispiel, es gab einen Bericht über eine junge Bürgermeisterin, die mit zerstochenen Reifen, mehrfach zerstochenen Reifen irgendwie das Problem hatte und da gab es einen Bericht in einer Frauenzeitschrift. Und dann hat ein anderer Sender das gesehen und hat gesagt, oh, die wohnt ja bei uns im Sendegebiet, da machen wir mal ein Interview mit der. Und dann ging sozusagen direkt noch ein Shitstorm los, warum sie sich denn so anstellen würde. Und das, ne, sie würde so viel Geld verdienen, das würde doch dann einfach zum Job dazugehören, und sollte sie doch bessere Politik machen und so weiter und so fort.
Typisches Victim-Blaming halt.
Genau. Und deswegen haben wir dann irgendwann aufgehört zu sagen, ja, wir haben häufiger Medienanfragen, können Sie uns denn mal einen Politiker, einen Bürgermeister nennen, der gerade so eine Gewalterfahrung hatte oder eine Morddrohung, Klammer auf, am besten noch mit dem Messer im Rücken. Da muss ich dann auch in Richtung Medien sagen, nee, also einfach nur Opfer zeigen reicht nicht, sondern man muss halt das dann auch einordnen und man muss natürlich dann auch die Opfer entsprechend schützen. Mhm.
Dafür gibt es auch Sie, Herr Witzel, ne? Das ist sozusagen auch Ihre Jobdescription. Und gut, dass wir sprechen. Ich kann mir vorstellen, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, es gibt sogar Menschen, die sich dann zurückziehen aus der Politik. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ganz viele Grautöne gibt, man sich vielleicht ja auch erstmal irgendwie nicht mehr auf den vollen Marktplatz stellt oder so, ne? Auch solche Schilderungen hört man oft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Nachwuchsprobleme sorgt. Oder?
Ja, also es ist gerade im ländlichen Raum, gerade was ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister betrifft, schon schwierig, da überhaupt welche zu finden. Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat unheimlich viele Kommunen, davon sehr viele ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und da gibt es in vielen Kommunen das Problem, dass man überhaupt einen Kandidaten findet. Oder einer Kommune, die ich jetzt weiß, da war es erst irgendwie nach anderthalb Jahren Vakanz, hat sich dann halt einer gefunden, der dann aber dann auch vom Stadtrat gewählt wurde und nicht direkt, was dann auch wieder so diese Direktwahl ist ja dann halt auch, die Bevölkerung kann sich entscheiden, wen sie dann wählt. Wenn sie jetzt nur einen Kandidaten hat, kann sie sich natürlich schon schlechter entscheiden. Mhm. Und wenn sie den dann gar nicht mehr direkt wählt, weil zwischen den Wahlen das eben passiert und dann der Stadtrat das macht, dann ist es noch weiter entfernt. Also da gibt es schon ein Problem, dass man da entsprechend Nachwuchs findet.
Mhm. Lassen wir uns nochmal auf das Problem schauen. Da gibt es ja jetzt diverse Studien. Aus dem Herbst habe ich mir nochmal eine angeschaut, ne, die da auch sehr eindrücklich war. Diesen Anstieg auch, die Zunahme an Hetze, an Gewalt. Wie erklären Sie sich das als jemand, der ja auch nah dran ist?
Naja, also wir haben halt spätestens seit 2015 eine Diskussionskultur, die angefangen mit der Flüchtlingsthematik, dann über Corona, jetzt das Thema Russland mit Reichsbürgern und so weiter, die zunehmend nur noch auf Bestätigungen setzt und nicht mehr auf Austausch. Und das macht es natürlich schwierig, gerade wenn es jetzt im kommunalen Bereich die Arbeit von Kommunalpolitikern ist ja nicht, meine Meinung durchzusetzen, sondern möglichst viele mitzunehmen und eine bestmögliche Lösung mit vielen Kompromissen für alle zu bekommen. Das ist nicht immer die beste für jeden, aber die bestmögliche für alle. Und das ja, wird immer weniger nachgefragt, sage ich jetzt mal ganz neutral.
Und die Schwierigkeit könnte ich mir auch vorstellen, oder diesen Spagat selber ja auch nur ein begrenztes Handlungsspielraum zu haben, ne? Weil es natürlich auch von Landesebene, von Bundesebene Vorgaben gibt.
Ja klar, es ist sozusagen auch ein bisschen, das Vertrauen in den Staat ist ein Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat. Und wenn ich immer mehr erlebe, dass an vielen Ecken das vielleicht nicht so klappt und es dann auch noch politische Akteure gibt, die genau das forcieren wollen, die genau das irgendwie in den Vordergrund ihres Handelns stellen, dass Dinge nicht klappen, dann wird es schwierig, weil dann geht Vertrauen verloren und steigt der Ärger und gleichzeitig erlebt man, dass das, was ich will, ja vielleicht gar keine Relevanz mehr hat und diese Selbstwirksamkeitserleben geht zurück und das frustriert und da gibt es dann halt immer mehr, die sagen, dann gehe ich in fundamentale Opposition.
Sie als Netzwerk hatten ja im Februar, war das vergangenen Jahres, einen Appell verfasst. Da ging es um die gehäuften Vorfälle, die Sie auf die Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung zurückgeführt haben. Also eine Zunahme an Gewalt gegen Menschen in der Kommunalpolitik in dem Fall. Ist das denn jetzt entsprechend weg, seit die Corona-Maßnahmen weg sind?
Also es ist anders. Also vielleicht erstmal positiv, das Problembewusstsein als solches ist gestiegen. Also ne, der Mord an Walter Lübcke war schon mal natürlich da ein großer Punkt, der die Leute auch ein Stück weit aufgerüttelt hat. Auch die Proteste bei Corona sind, glaube ich, jetzt nicht so, dass es schlimmer geworden ist, sondern dass da viele Leute auch einen Schrecken bekommen haben und gesagt haben, huch, was haben wir denn da gemacht oder was machen die denn da? Auch die Polizei reagiert inzwischen deutlich schneller und nimmt Übergriffe sehr ernst, wenn vorher dann noch in manchen Fällen das gar nicht so ernst genommen wurde oder mit dem Verweis abgetan wurde, dass das doch zum Amt dazugehört, das passiert heute nicht mehr oder deutlich weniger. Und vor dem Hintergrund würde ich jetzt nicht sagen, dass es schlimmer geworden ist, aber es ist so, dass es noch nicht so die Idee, wie wir das wieder rumdrehen. Und da gehört natürlich halt auch dazu, wie wir zum Beispiel auch handlungsfähige Kommunen wieder schaffen.
Was meinen Sie damit?
Naja, eine Kommune, die schon von vornherein sagen muss, das schaffe ich nicht, ist natürlich auch keine, wo die Vertrauen, verloren gegangenes Vertrauen wieder herstellen kann.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen drumherum geredet und Sie haben es schon angerissen. Ich habe gesagt, wir sprechen gleich drüber. Jetzt wäre sozusagen der Punkt, wo wir mal über diese neu zu schaffende Ansprechstelle reden. Was soll die denn können, damit es den Kommunalpolitikerinnen und Politikern besser geht oder sie vielleicht diese Gewalt nicht erfahren müssen oder sie damit nur umgehen können? Was soll die leisten?
Naja, also es gibt ja schon ganz viele Angebote. Zuvorderst zu nennen das Portal Stark im Amt, was irgendwie auf Initiative des Bundespräsidenten 2021 freigeschaltet wurde. Und auch an dieses Portal soll ja auch dieser bundeszentrale Ansprechpartner angegliedert sein. Es gibt auch in allen Bundesländern verschiedenste Hilfsangebote, die dann aber auch teilweise unterschiedliche Adressaten als Zielgruppe haben, die teilweise unterschiedliche Fallkonstellationen sich spezialisiert haben. Ne? Also ob es jetzt über körperliche Gewalt oder über Hass im Netz oder über unterschiedlichste Sachen sind. Und jetzt macht sich aber ein Betroffener ja nicht vorher irgendwie, setzt sich hin und macht sich erstmal 10 Minuten Gedanken, so, was bin ich, gehöre ich zu der Zielgruppe? Ist mein Fall jetzt eher dafür was oder für die anderen? Sondern da geht es darum, dass man schnell jemanden findet, der einem hilft.
So was wie die 110, ne, eine Nummer.
Genau, und Hilfe bedeutet eben auch jemand, der mir sagt, an wen ich mich jetzt wenden kann, ohne dass ich jetzt vorher erst eine Liste abtelefonieren muss. Und dafür ist dieser bundeszentrale Ansprechpartner sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil es ging halt auch in dieser Allianz zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträgerinnen des BMI darum, dass man natürlich auch eben Doppelstrukturen vermeiden sollte, weil das ist dann natürlich auch wieder Unsinn, dass man die raren Mittel, die es ja dann trotzdem gibt, dann auch noch irgendwie doppelt für gleiche Arbeit dann irgendwie dann einsetzt.
Ja, da kann man ja mal ein Ausrufezeichen hintersetzen und ich schiebe noch ein Dankeschön hinterher, Henning Witzel. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke für die Einladung, Frau Zerber.
Ja, 2 Themen waren das mit 2 Gesprächspartnern. Wäre jetzt so klassischerweise der Moment, sich hier im Podcast mal zu bedanken fürs Zuhören, fürs Interesse und zu verabschieden. Und ehrlich gesagt, warum soll ich das nicht auch machen? Ja, passt doch gut. Klassiker, ein bisschen Hörroutine und so. Also ich sag danke, Sarah Zerback der Name. Und ich soll auch noch was ausrichten von Philipp May. Und zwar bye.